Zeit für Mission.
Freddy Dutz im Gespräch mit
Anton Knuth.
Einen schönen guten Tag, lieber Anton Knuth. Schön, dass du Zeit für Mission hast. Wir kennen uns ja schon seit vielen Jahren. Wir haben schon in verschiedenen Zusammenhängen zusammengearbeitet. Sind Padu? Ist es in Ordnung, wenn wir weiter Padu sind?
Na ja, klar, Freddy.
Was hast du dir denn zu trinken mitgebracht?
Ich habe einen Kaffee hier mit Milch und das trinke ich immer sehr gerne morgens.
Bist du auf irgendwelche besonderen Kaffeesorten spezialisiert?
Also ich liebe den äthiopischen Kaffee. Der hat irgendwie so einen ganz besonderen, aber auch nicht zu herben Geschmack. Aber ich bin auch ein Fan vom tansanischen Kaffee, aber da eher aus Anhänglichkeit, weil ich in Tansania einige Jahre aufgewachsen bin und die Kleinbauern halt da vor Ort erlebt habe.
Magst du dazu noch ein bisschen was erzählen? Wieso bist du in Tansania aufgewachsen?
Ja, mein Vater war Pastor und so ein Ökumene-Fan. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Befreiung der Kolonien und Sozialismus als gesellschaftliche Alternative waren damals Stichworte. Und da sind wir als Familie tatsächlich nach Südtansania ausgewandert. Und ich bin da eingeschult worden. Also meine ersten Freunde waren alles Tansanier.
Das heißt, du konntest dann auch Swahili sprechen oder die lokale Sprache?
Swahili tatsächlich. Die lokale Sprache habe ich nicht gelernt, aber Swahili ist auch so stark vertreten, das schnappst du so als Kind ganz automatisch ja auf.
Und wenn du jetzt mit Menschen aus Tansania oder aus Kenia zusammen bist, kommst du dann auch wieder rein in die Sprache?
Also ich habe viel vergessen, das ist aber ganz typisch so für Kinder, die dann irgendwie, wenn sie wieder hier sind, sich dann auch hier verwurzeln wollen. Und das ist tatsächlich auch mein biografisches Thema geworden. Welche Brücken kann ich zwischen zwei Kulturen eigentlich schlagen? Wo kann ich daraus auch was weitergeben an andere? Ich habe mir jetzt aber von einer App mit Gaming-Elementen, die sehr bekannt ist weltweit, tatsächlich das Swahili-Programm runtergeladen und habe riesen Spaß, die Sachen wiederzuerkennen.
Bist du denn ein Wanderer zwischen den Welten oder war die Zeit viel zu kurz, die du als Kind in Tansania verbracht hast?
Also ich würde schon sagen, dass das so auch mein Missionsverständnis prägt, zwischen den Welten zu sein oder wie man so sagt, Third Culture Kid zu sein. Ich habe dann allerdings auch versucht, mich vom Kontext Tansania zu emanzipieren und auch damit so ein bisschen vom Elternhaus. Ich habe mich dann eher Richtung Asien im Studium orientiert. Also ich habe dann in Hongkong 6 Monate studiert, als gerade diese Übergabe an China-Thema in den Kirchen war. Aber auch in Indien konnte ich eine Zeit verbringen und war dann auch fasziniert, nochmal so ein ganz anderes Christentum und auch andere Religionen zu erleben.
Hast du da besondere Erfahrungen gemacht als Christ in einem mehrheitlich nicht christlichen Land, die sich unterscheiden von dem, wie du woanders wahrgenommen worden bist oder dich wahrgenommen gefühlt hast?
Auf jeden Fall. Also das ist auch so ein Teil der Faszination, zu erleben, dass Christentum eine sehr lebendige und eben auch, ja, empowering, sagt man ja im Englisch, also begeisternde Religion sein kann. Bei allen Problemen, die es in jedem Kontext gibt, und die sind nicht gerade gering, aber es ist natürlich für uns hier in so einer eher erschlafften kirchlichen Situation schon sehr faszinierend, nochmal zu fragen, warum ist das für euch eigentlich so wichtig? Und das ist bei Minderheitenkirchen natürlich augenfällig, weil da geht es auch um die eigene Position in der Gesellschaft, um den Beitrag, den man gerne auch leisten möchte. Aber auch in so einer Mehrheitssituation wie Tansania ist das Christentum einfach nochmal von einer ganz anderen Relevanz als bei uns in Deutschland.
Hat sich für dich im Glauben was verändert in der Zeit, in der du dann in Ländern warst, wo du nicht zu der Mehrheitsreligion gehört hast?
Insofern, als der interreligiöse Bezug nochmal spannend für mich wurde, weil ich erlebt habe, dass die Religionen sich auch gegenseitig beeinflussen und dass es zwar auch aggressive Abgrenzungen gibt und auch Bedrohung vom anderen, aber eben auch dieses voneinander Lernen, zum Beispiel Spiritualität. Ich hatte die Chance, in Indien eine Woche in einem interreligiösen Ashram zu verbringen. Pete Griffiths war ein Benediktinermönch, der das dort gestartet hat, dieses Zusammenleben. Und wo man wirklich sagen kann, also da haben sich hinduistische oder buddhistische und christliche Elemente gegenseitig wirklich bereichert und vertieft.
Es gibt ja nur ganz viele Christinnen und Christen, Pastoren und Pastorinnen, die dann gleich ganz laut schreien, Synkretismus. Hast du da keine Angst davor?
Also ich sage, Synkretismus ist was Gutes, sofern es lebendig ist. Denn wir leben ja nicht für uns selbst und wir sollten auch nicht Hybridformen ablehnen, sondern es ist ja eigentlich ein Geschenk, sich auch übersteigen zu können. Also Mission heißt für mich, die eigenen Grenzen zu überschreiten und sich bereichern zu lassen von dem anderen. Das ist eigentlich Mission, Grenzüberschreitung. Nicht im imperialen Sinne, das hat es leider ja auch sehr viel gegeben, sondern eher im Sinne von, ich stelle mich selbst in Frage und bin offen, mich durch den anderen beschenken zu lassen. Und insofern, also ich würde sagen, Synkretismus ist was Wunderbares. Christentum ist dort am lebendigsten, wo es synkretistisch ist.
Ich habe dich ja kennengelernt als einen, ich möchte jetzt nicht sagen strammen Lutheraner, aber als einen Vertreter einer Pastorenschaft, die sehr, ich sag mal, von Intellekt gesteuert ist. Gibt es denn an dir auch schwärmerische Seiten?
Also das ist interessant, dass du das fragst, weil ich glaube, in der Ökumene erlebt man eben stärker auch das Verbundensein durch Spiritualität, durch andere Formen der Musik, durch andere Formen des Gottesdienstes. Und in der Tat, du hast völlig recht, ich bin eher so ein verkopfter Mensch und suche eigentlich danach, ohne jetzt das kritische Bewusstsein dann beiseite zu legen. Also das geht dir ja genauso. Also so schwärmerischer, charismatischer Gottesdienst kann ja auch was Furchtbares sein, wenn er irgendwie so Trump-lastig oder Bolsonaro-lastig wird. Also wirklich auch menschenverachtende Bilder transportiert, da sind wir sofort raus. Und trotzdem, ja, diese Suche nach einer glaubwürdigen Spiritualität und einer Religion des Herzens, ich glaube, das ist das, was wir auch in Deutschland jetzt brauchen. Wir brauchen gar nicht so viel konzeptionelle Verständigung oder theoretische Klärung oder so, sondern was zum Beispiel die Community von TC auch lebt, einfach zusammen sein, sich kennenlernen, den anderen versuchen nachzuvollziehen und dann gemeinsam auch zu meditieren, zu singen oder auch zu beten.
Du warst ja mal theologische Lehre auf Fidschi, eine Kultur, die sich völlig unterscheidet von dem, was wir normalerweise hier in Europa oder in Afrika eben wahrnehmen. Wie ist es dir denn da gegangen?
Ja, das war nochmal so eine Überraschung, dass die Menschen eben wirklich sehr, sehr stolz sind auf ihre Kirchen und auch auf die Missionsgeschichte. Also wenn ich hier Mission höre, dann assoziiere ich sofort Kolonialismus, Vereinnahmung der Gewissen und dann reflektieren wir zu Recht unsere Verantwortung. Wir müssen Verantwortung übernehmen für die koloniale Geschichte, auch der Mission und das Aufarbeiten, jetzt zum Beispiel auch mit den Objekten. Aber im Pazifik ist es anders. Da ist die Missionsgeschichte eine Befreiung der Menschen angesichts der kolonialen Infragestellung, die bis heute andauert übrigens. Wenn du an den Bergbau denkst, wenn du an Deep Sea Mining denkst, wenn du an die ganze, ja, von Australien und den USA oder China kommende Konsumgesellschaft denkst, dann suchen die indigenen Gemeinschaften nach einem, ja, Zusammenhalt und einer Bestärkung und das finden sie da tatsächlich in der Kirche. Das hat mich schon auch fasziniert, wobei ich gleichzeitig auch die problematische Seite an dem Phänomen wahrnehme.
Du hast eine Kirche erlebt, die sich von dem, was es in Europa gibt, unterscheidet und bist dennoch nicht geblieben.
Ja, das stimmt. Es ist eben diese Frage der Zugehörigkeit. Also ich finde, dass man schon voneinander sehr viel lernen kann. Kulturelle Aneignung, finde ich, ist was Gutes. Genau wie der Synkretismus, der lebt ja von der kulturellen Aneignung. Und trotzdem ist es so, dass wir auch unsere eigenen Wege finden müssen. Wir können es nicht einfach kopieren. Gerade im Südpazifik sind die Kirchen auch auf der Suche, ihr eigenes koloniales Erstarrtsein zu überwinden. Eine Form ist die charismatische Bewegung, die versucht jetzt so, ja, sich von dem Missionserbe in Richtung, ich sag mal, Internetmoderne abzukoppeln. Aber es gibt auch andere Versuche, dass man sagt, wir müssen wieder stärker unsere pazifischen Weisheiten wertschätzen und so ein bisschen wegkommen von diesem britischen Kolonialchristentum. Und das können ja nur die Menschen vor Ort selbst machen. Also das kann ich nicht. Was ich dort allerdings miterleben konnte, ist, dass es Spaß macht, von der Geschichte des christlichen Denkens zu lernen, weil die Aufgabenstellung ist ja schon sehr alt. Die Menschen haben immer danach gesucht, was heißt es jetzt eigentlich, Christ in unserer Zeit zu sein.
Du bist jetzt an einem ganz anderen Ort, nämlich in der Missionsakademie an der Universität Hamburg. Wie bist du da hingekommen?
Ja, das ist natürlich eine große Freude und ein Privileg, hier zu sein. Das ist ja ein Stipendienprogramm, das von der EMW und der EKD finanziert wird. Und da habe ich jetzt zu tun als Tutor mit Vertretern verschiedenster Kirchen aus dem Süden, also China, Brasilien, Tansania, Ghana, Solomon Islands. Und die sind ja alle auch auf der Suche, eine Theologie zu formulieren, die den Herausforderungen ihrer jeweiligen Kirche und Gesellschaft entspricht. Und das mitzubekommen, das ist sehr bereichernd. Wir haben verschiedene Vertreter. Die Frauen sind in der überwiegenden Mehrheit. und sollen ja später dann auch ihrerseits theologische Lehrerin und Lehrer werden.
Die Geschichte der Missionsakademie an der Universität Hamburg, die ist ja unheimlich spannend, wenn man sich überlegt, dass es ja eine relativ junge Einrichtung ist, die ist gerade mal 65 Jahre und noch ein bisschen was. Warum ist die denn eigentlich damals gegründet worden?
Eigentlich genau, weil man das koloniale Erbe der Mission endlich abstreifen wollte. Die sogenannten jungen Kirchen waren unabhängig geworden, Kolonialismus neigte sich dem Ende zu und es war ganz klar, die westliche Theologie kann nicht die einzige sein, sondern das ist ein Dialekt im globalen Christentum. Und wir brauchen zukünftige Dozentinnen, Kirchenleitende, die ihre eigenen Entwürfe formulieren. Dafür sollten hier die Möglichkeiten bereitgestellt werden, also im Alten Testament, im Neuen Testament, in der Systematik zu promovieren und dann eben später Multiplikatoren in der eigenen Kirche zu werden. Inzwischen ist noch was Neues hinzugekommen. Es geht jetzt nicht mehr nur darum, den eigenen Kontext zu reflektieren, sondern auch das globale Christentum wahrzunehmen. Also wenn jemand hier aus China studiert und im Kontakt ist mit jemandem aus Ghana, dann passiert auch beim Kochen in der Küche schon ganz viel.
Die Geschichte der Missionsakademie ist ja auch deswegen eine spannende, weil viele von den Missionarinnen und Missionare, die im Ausland waren, viele von denen sind dann in die Missionsakademie auf Besuch gekommen und haben dort Begegnungen in einer Zeit feiern können, in der es halt einfach sehr schwierig war, einfach mal schnell wohin zu jetten. Und gleichzeitig kann man ja auch sagen, dass die Missionsakademie sowas wie die Kaderschmiede des Christentums war, weil viele der kirchenleitenden Personen, die dort ausgebildet worden sind, dann ja in ihren Kirchen zu Amt und Würde gekommen ist. Aber jetzt gibt es ja in der Missionsakademie noch was ganz Neues, nämlich die internationalen Gemeinden, die in Deutschland, genauer gesagt in Norddeutschland sind, die können sich an der Missionsakademie weiterbilden. Warum ist das denn nötig?
Genau, du hast recht. Das hat sich sozusagen aufgefächert, das Feld. Also während am Anfang stark die Entwicklung der Theologien und Theologen aus dem globalen Süden im Vordergrund stand, ist jetzt natürlich ja die interreligiöse und interkulturelle Vielfalt in unserem eigenen Land ins Bewusstsein gerückt. Das heißt, es gibt Kooperation und gemeinsame Tagungen mit internationalen Gemeinden, sei es nun westafrikanischer oder chinesischer oder indonesischer Herkunft, aber auch mit Moscheegemeinden. Also das interreligiöse Element ist auch hinzugetreten, denn ja, die Welt ist ja immer mehr auch in Deutschland zu Hause. Und die Missionsakademie möchte gerne, dass unsere Kirche auch vielfältiger wird und ihre quasi ja, monokulturelle Beschränktheit auch überwindet. Also die Mission für Deutschland heißt eigentlich, wie können wir miteinander in einer multikulturellen Gesellschaft Kirche sein?
Du hast jetzt gerade gesagt, dass die Moscheen eine Rolle in der Missionsakademie spielen. Wie muss ich mir denn das vorstellen?
Ja, es gibt also verschiedene Fortbildungen, zum Beispiel gemeinsam den Koran lesen. In Kooperation mit der Nordkirche und dem Zentrum für Mission und Ökumene gibt es jetzt ein neues Format, auch gemeinsam miteinander die Bibel lesen. Viele Muslime, die interessiert sind, möchten auch gerne einmal in der Bibel gemeinsam lesen, so wie wir den Koran kennenlernen wollen. Und das war neulich also ganz schön, da waren Imame dann auch hier, haben wir unsere Kapelle auch umfunktioniert oder genutzt, nicht nur für eine gemeinsame Andacht zu beginnen, sondern eben auch für ihre Gebete, die sie ja mehrfach am Tag dann verrichten. Und das war eine tolle Erfahrung. Es gibt natürlich auch Irritationen, jetzt gerade in Hamburg mit dem Islamischen Zentrum an der Außenalster und der dortigen Akademie, dem IZH. Da gab es fruchtbare Dialogbemühungen, aber die sind im Moment auf Eis gelegt aufgrund der Entwicklung im Iran.
Du beschreibst gerade eine Situation, die viele Nicht-Hamburgerinnen vielleicht gar nicht kennen, dass nämlich in dieser Moschee, die von iranischen Muslimen getragen worden ist, dass es da eben Verdächtigungen gibt in Richtung Verbindung mit dem Terrorregime im Iran. Und das hat nicht so sehr theologische Gründe als ganz knallharte politische Überlegungen, ja, dass die Stadt Hamburg da eben den Imam ausgewiesen hat.
Ja, und solche konfliktiven Situationen haben wir natürlich auch innerhalb des Christlichen. Und das wollen wir auch stärker reflektieren. Also Ökumene ist nicht nur Honeymoon und Freundschaft, sondern eigentlich da glaubwürdig, wo wir auch Konflikte und unterschiedliche Vorstellungen ansprechen können und einmal die Hintergründe uns erläutern können. Also wenn du an das Thema gleichgeschlechtliche Ehe, Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften denkst, auch das Thema, können Frauen zum geistlichen Amt ordiniert werden? Da gibt es massive Meinungsverschiedenheiten im Christentum und wir bieten jetzt auch ein Seminar an dazu, was heißt eigentlich ökumenische Konfliktkultur? Was ist nötig, dass wir uns trotzdem nicht zu Feindbildern machen, sondern aneinander weiter ringen um diesen richtigen Weg in diesen Themen?
Anton, was ist denn deine Mission in all dem, was du gerade beschrieben hast?
Meine Mission ist eigentlich dieses auf der Suche sein nach Gott in einer Zeit, in der Gott doch abwesend oder zumindest schwer erreichbar zu sein scheint. Also was kann ich von anderen lernen in ihrer religiösen Reise? Und was fehlt mir auch, was ich gerne vielleicht haben möchte? Aber was kann ich auch anderen geben? Also es ist wirklich dieses gemeinsame Voneinander lernen. Nicht im schulischen Sinne, das Wort ist ein bisschen umstritten vielleicht, sondern tatsächlich auch im persönlich-existenziellen Sinne.
Was erwartest du dir denn von dieser Arbeit, dass sie mit dir persönlich tut?
Ja, dass ich so ein bisschen die Potenziale, die vielleicht in mir angelegt sind, besser entwickeln kann, dass ich auch eine neue Vision von Kirche in meinen eigenen Kontext einbringen kann. Und insofern, ja, es ist einfach ein Geschenk, eine Bereicherung.
Nun ist es ja so, dass die Missionsakademie sich nicht selber tragen kann und dass es in der evangelischen Kirche in Deutschland Leute gibt, die meinen, die Missionsakademie könnte man gesund schrumpfen oder abschaffen. Was sagst du denn da inhaltlich dazu?
Ja, ich verstehe natürlich, dass auch wir sparen müssen. Das betrifft ja jede Kirchengemeinde, jedes Werk. Und ich kämpfe aber dafür, dass wir die Missionsakademie trotzdem in einer neuen Form in die Zukunft führen können. Also ich denke, das Stipendiatenprogramm ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Beitrag der evangelischen Kirche, um diesen internationalen Austausch zu befördern. Denn wenn wir nicht investieren in das ökumenische Netz und in Ausbildung, dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn wir immer weniger Freunde in der Welt haben. Und eben auch Gesprächspartner, mit denen man solche Streitthemen in einer vertrauensvollen Umgebung und Atmosphäre besprechen kann.
Und was kann die Missionsakademie für die Ökumene in Deutschland tun?
Sie kann Gesprächspartner für uns hier in Deutschland erschließen, mit denen auch nach dem Abschluss der Promotion weiter Kontakte da sind. Aber sie kann natürlich auch zeigen, dass unsere Form des Christentums immer wieder der Erneuerung bedarf, auch im interreligiösen Gespräch. Dass wir also von buddhistischen, von muslimischen oder anderen Gemeinschaften ebenso viel lernen können, wie die religiösen Minderheitskirchen, etwa in Indien oder Thailand oder anderen Regionen der Welt. Ganz konkret bieten wir dazu ja Seminare an. Seminare für Menschen, die sich für diese Themen interessieren, für Multiplikatoren aus den Kirchen und Werken. Auch entwicklungspolitische Themen zum Thema gerechter Welthandel oder Herausforderungen des Klimawandels für Kleinbauern. Also wir nehmen auch Issues, die für Menschen weltweit wichtig sind, zum Beispiel agrarökologische Fragen, Nachhaltigkeitsfragen auf, um sie stärker ins Bewusstsein der Entscheidungsträger in Deutschland zu bringen.
Das heißt, man muss gar kein Pastor oder Pastorin sein, um bei euch teilnehmen zu können.
Nein, die wenigsten sind Pastoren und Pastorinnen. Wir haben alle möglichen Berufsvertreter hier bei uns, mit dem Schwerpunkt schon kirchlich orientierter, ehrenamtlicher und Fachkräfte, aber wir sind offen für jeden.
Ich wünsche dir jetzt jedenfalls, dass du bei deiner Arbeit weiter ungeheuer viel Neues lernst, dass andere Leute von dir sehen, wie Gott arbeiten kann. Und ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Bleib behütet und danke, dass du Zeit für Mission hattest.
Das wünsche ich dir auch. Dankeschön.
Die Evangelische Mission Weltweit e.V. ist eine Gemeinschaft von evangelischen Kirchen, Werken und Verbänden in Mission und Ökumene. 9 Missionswerke, 5 freie Kirchen, 5 Verbände und die Evangelische Kirche in Deutschland bilden den Dachverband der Evangelischen Missionswerke. Gleichzeitig agiert die EMW als Fachverband für ökumenische Weltmission und Missionstheologie für ihre Mitglieder und assoziierte Organisationen. Besuchen Sie doch auch unsere Website www.mission-weltweit.de. Vielen Dank für Ihr Interesse.